Herzlich willkommen zum Investors Talk Impulse für Ihre Geldanlage. Hier hören Sie, was die Finanzwelt bewegt und wie Expertinnen und Experten der NordLB den Kapitalmarkt analysieren. Noch ein kurzer Hinweis, bevor es losgeht.
Die in diesem Podcast besprochenen Aktienfonds und Finanzprodukte stellen keine Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die NordLB haftet nicht für etwaige Verluste, die dadurch entstehen, dass im Podcast genannte Gedanken und Ideen ohne individuelle Beratung und Empfehlung umgesetzt werden.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge unseres NordLB-Podcast Investors Talk – Impulse für Ihre Geldanlage. Ich bin Marcel Leist, Portfolio-Manager aus dem Portfolio- und Generationenmanagement. Bei mir sind heute Tobias Basse aus dem Volkswirtschaftlichen Research und Ron Große, Leiter des Portfolio- und Generationenmanagements. Ich kann mir am heutigen Tag keine besseren Gäste vorstellen für unser Thema, nämlich den Rückblick und den Ausblick auf den Kapitalmarkt. Wir haben das Halbjahr hinter uns und schauen mal, was die aktuellen Entwicklungen gegeben haben im letzten Halbjahr und natürlich auch den Ausblick nach vorne raus, was sie uns noch bringen werden. Und da gibt es, glaube ich, viele Highlights im Rückblick, aber auch einige Highlights im Ausblick. Und ja, da würde ich sagen, starten wir direkt rein. Und Tobias, gib uns mal einen kleinen Rückblick auf das erste Halbjahr aus deiner Perspektive.
Ja, das fällt glücklicherweise einfach, weil so ganz überraschend sind viele Dinge dann doch nicht passiert. Das ist natürlich immer ganz gut aus einer analytischen Perspektive betrachtet, weil Überraschungen ja immer auch schlecht sind eigentlich. Ne? Manchmal auch gut, aber meistens doch eher schlecht, insbesondere negative Überraschungen will man ja eigentlich gar nicht haben. Und insofern kann man sagen, dass das letzte Halbjahr eigentlich ganz gut gelaufen ist und weitestgehend auch so, wie wir uns das vorgestellt haben. Was uns nicht überrascht hat, ist, dass die EZB vor der US-Notenbank an der Zinsschraube gedreht hat. Das ist etwas, was wir ja schon thematisiert hatten, dass das passieren könnte. Das ist dann halt auch passiert. Das ist einfach geschuldet dem zum damaligen Zeitpunkt doch sehr unterschiedlichen Verlauf der beiden Wirtschaften in den entsprechenden großen Währungsräumen. Und insofern war das eigentlich keine so große Überraschung. Was uns halt auch nicht überrascht hat, ist, dass es erstmal keine Zinssenkungen durch die FED gegeben hat. Das ist einfach dort auch der Inflationssituation und der zu dem Zeitpunkt auch noch wirklich hervorragenden Lage am Arbeitsmarkt geschuldet. Und die FED hat halt diese zwei wichtigen Ziele. Und insofern war eigentlich überhaupt kein Raum für Zinssenkungen da. Und das ist genauso auch eingetreten. Also insofern ist das sozusagen nicht überraschend gewesen. Ja, wieder, um auf der Zinsseite zu bleiben, auch wenig überraschend war eigentlich, dass die Bank of Japan jetzt sich in einer ersten ganz vorsichtigen Leitzinsanhebung versucht hat. Das ist auch nicht überraschend gewesen, unserer Auffassung nach. Damit war definitiv zu rechnen gewesen. Was ein bisschen ungewöhnlich gewesen ist, ist die ausgeprägte Schwäche der japanischen Währung. Wir hatten, als wir uns zum Start des neuen Jahres getroffen hatten, hatten wir ja schon gesagt, dass man jetzt nicht zu euphorisch auf den Yen blicken sollte, nur weil die Notenbank dort sozusagen vielleicht leicht die Zinsen anheben wird, weil wir eben auch immer schon der Auffassung waren, dass die Marktteilnehmer zum Start des neuen Jahres damals die Wahrscheinlichkeit überschätzt hatten, dass die US-Notenbank an der Zinsschraube nach unten drehen wird. Und das ist ja nun so gekommen. Und die US-Notenbank ist halt für den Devisenmarkt doch nochmal eine Spur wichtiger als die Bank of Japan. Und insofern war uns eigentlich klar, dass jetzt hier der Yen nicht der Top-Performer werden wird. Aber dass dieser Druck, den wir nun zu beobachten hatten in der jüngeren Vergangenheit, dass der sozusagen so ausgeprägt werden würde, das hatten wir auch nicht erwartet. Und das hat uns schon überrascht. Und das hat natürlich auch Implikationen für die Finanzmärkte, gerade mit Blick auch auf die Aktieninvestoren, die ungehedged jetzt in japanischen Aktien investiert sind. Das muss man schon sagen. Aber grundsätzlich, und dann sind wir fast schon beim Ausblick, würde ich sagen, dass wenn die FED jetzt dann doch aktiv werden sollte, und davon gehen wir eigentlich aus, dass sich dann vielleicht diese ausgeprägte und, wie wir inzwischen sagen würden, übertriebene Schwäche des Yen, dass sie sich dann vielleicht doch perspektivisch sozusagen in der zweiten Hälfte dieses Jahres im Schlussspurt sozusagen vielleicht doch nochmal legen können wird. Also insofern sollte man da die Flinte auch nicht ins Korn werfen. Das bleibt im Fokus und der Yen wird halt auch wieder schwächer werden. Es ist derzeit einfach viel zu viel Druck auf der japanischen Währung, was sicherlich auch mit den Carry-Tradern zu tun hat. Aber das muss man im Auge behalten und da würde ich sagen, haben wir Hoffnung auf gewisse Besserungstendenzen.
Ja, vielen Dank, Tobias, für deine Ausführungen bis hierhin. Noch eine Frage. Gab es noch irgendwelche Überraschungen auf der wirtschaftlichen Seite aus deiner Perspektive im ersten Halbjahr?
Ja, man kann schon sagen, dass es gerade mit Blick auf den Arbeitsmarkt in den USA sehr starke Zahlen gegeben hat im ersten Halbjahr. Da war eigentlich nicht damit zu rechnen, dass es eine Schwächetendenz geben würde, aber diese Stärke, die da zwischenzeitlich zu beobachten war, die ist schon eine positive Überraschung gewesen. Und das hat natürlich der US-Notenbank es sehr, sehr, sehr schwer gemacht, geldpolitisch irgendwie Zinsen zu senken. Und das ist aufgrund der Ziele der US-Notenbank sicherlich auch ein Thema, was im Auge behalten werden muss in der Zukunft. Aber man muss sagen, die Zahlen waren schon stark und es war auch eine relativ breite Nachfrage nach Personal. Und das beginnt ja momentan sich so ein bisschen zu legen. Hier sind ja jetzt inzwischen, wenn wir dann in den Ausblick kommen, spezifische Sektoren in den Fokus gerückt. Also es ist nicht mehr so, dass die Stärke am Arbeitsmarkt so breit ist. Und das ist etwas, was ja auch gestern der US-Notenbank Chef bei seinem Auftritt im Kongress nochmal betont hat, dass diese Tendenzen zu einem Überhitzen jetzt nicht mehr so stark und so ausgeprägt sind, wie sie im ersten Halbjahr zu beobachten waren. Und das wird unserer Auffassung nach, und da kommen wir dann gleich zu, sicherlich eine Auswirkung auf die weitere US-Geldpolitik haben.
Ja, super. Danke für deine Einschätzung und für deinen Rückblick. Kommen wir zu dir, Ron. Deinen Rückblick auf die Kapitalmärkte für das erste Halbjahr. Gib uns mal ein paar Fakten, Daten und deine persönliche Meinung.
Ja, vielen Dank erst einmal, Marcel, für die Einladung heute hier zum gemeinsamen Halbjahresrück- und Ausblick. Und vielen Dank auch, Tobias, dass wir beide gemeinsam mit Marcel heute eben auch wieder uns über die Kapitalmärkte austauschen können. Und ich möchte, bevor ich deine Frage beantworte, Marcel, nochmal zurückgehen auf Tobias. Er hat nämlich gerade gesagt, naja, Überraschungen will man ja eigentlich nicht. Also insbesondere negative Überraschungen. Da kommt es immer drauf an, Tobias, aus unserer Sicht, auf welcher Seite man ist. Wenn wir mal zurückgucken und dann referenziere ich nochmal auf unserem Podcast aus dem Januar, dann hätte man eigentlich als Anlegerin und Anleger sagen können, es hätte ausgereicht, Tobias, die ersten 5 Minuten des Podcasts zu hören, nämlich deinen Ausblick, und da war eigentlich alles drin. Also unglaubliche Prognosegüte. Wir haben im Grunde genommen gesagt, in diesem Jahr, wir sehen auf der Zinsseite eher ein Hochplateau, Hardanger Widder war das Stichwort, auf der Devisenseite war Tobias eben auch wieder richtig, weil er gesagt hat, naja, im Grunde genommen ist der Dollar gut bewertet bei 1,08, 1,09 roundabout. So, das waren so deine Stichworte, und im Grunde genommen ist es 1:1 so eingetreten. Also das hat natürlich auch für uns die Arbeit ein bisschen leichter gemacht und für unsere Kundinnen und Kunden, die im Grunde genommen investiert waren, sowohl auf der Aktienseite als auch auf der Rentenseite, ist eigentlich alles gut gelaufen. Also der Aktientrend, der positive Aktientrend aus dem Jahr 23 hat sich weiter fortgesetzt. Wir hatten ursprünglich mal gedacht, naja, es kommt zu kleineren Rücksetzern, die man sinnvollerweise nutzen sollte als Investor, um wieder einzusteigen, wenn man noch nicht dabei ist. Aber so viele Rücksetzer gab es tatsächlich nicht. Und auf der Bondseite, also Anleihenseite, da haben wir es im Grunde genommen eben auch gesehen, dass das, was wir gesagt haben im letzten Jahr oder Anfang des Jahres, es ist sinnvoll, lang zu investieren oder etwas länger zu investieren, rauszugehen aus den Tagesgeldern, aus den 3-Monats-Geldern rein in Anleihen. Das hat sich auf jeden Fall als, sagen wir mal, positiv dargestellt, und das war eine richtig gute Einschätzung, auch von unserer Seite. Wo der Markt noch mit unserer Analyse hadert, ist die Entwicklung der kleineren, mittleren Unternehmen, den Small Caps. Die haben sich nicht so gut entwickelt wie die großen Unternehmen, wie zum Beispiel eben eine Nvidia, die abermals sich mehr als verdoppelt hat in diesem Jahr. Und ich habe mich natürlich auch gefragt, wo geht das eigentlich zukünftig noch hin? Und der Trend ist your friend im Grunde genommen. Was nicht fällt, das steigt. Und so war es im Übrigen auch bei Gold. Gold, eine absolute Überraschung, geglänzt dieses Jahr. Die chinesische Notenbank hat ordentlich zugegriffen, und das hat eben dazu geführt, dass der Goldpreis in Richtung 2.500 US-Dollar gestiegen ist. So, das vielleicht mal zum Rückblick. Und nochmal zurückzukommen auf Nvidia, das war das große Thema an den internationalen Aktienmärkten. Genauso wie an den Musikmärkten im Grunde genommen, Taylor Swift, das Riesenthema ist. Also ein absoluter Hype auf beiden Seiten. Und wenn Taylor Swift eine Aktie wäre, wäre es wahrscheinlich Nvidia. Beide Entwicklungen absolut berechtigt.
Ja, ein sehr schöner Vergleich, Ron. Taylor Swift mit Nvidia vergleichen, ich glaube, das haben noch nicht so viele geschafft. Von daher, das ist wirklich ein super Vergleich, aber zeigt eben genau ja im Grunde den Hype um beide Seiten, auf der Musikseite als auch auf der Aktienseite. Und ich glaube, kein Investor, der sich mit Aktien beschäftigt, ist an dem Thema Nvidia in irgendeiner Art und Weise im ersten Halbjahr vorbeigekommen und hat davon keine Kenntnis genommen. Ich glaube, das gilt für alle. Ja, vielen Dank an euch beide dann schon mal für den Rückblick. Und jetzt wird's natürlich nochmal interessanter zu gucken, was gibt die Glaskugel eigentlich für das zweite Halbjahr her? Und da, Tobias, wollen wir mit dir wieder starten. Wie sieht dein Ausblick aus für das zweite Halbjahr?
Ja, das ist natürlich immer die schwierige Frage. Und momentan ist es besonders schwierig, weil wir natürlich durch die Diskussion um die Präsidentschaftswahlen in den USA, die jetzt immer mehr in den Fokus auch der Finanzmärkte rücken, weil wir dann natürlich eine Unsicherheit hineinbekommen, die einfach da ist. Das muss man als Hintergrundrisiko immer im Hinterkopf behalten. Und das wird sozusagen noch ein wichtiges Thema werden, wo halt prognostisch, man ist halt kein Politologe, nicht? Und insofern, und selbst die Politologen scheinen nicht so ganz zu verstehen, was da gerade so alles abgeht. Und insofern bleibt das sicherlich ein Hintergrundrisiko, was man im Fokus behalten muss. Ökonomisch betrachtet ist unserer Auffassung nach die US-Geldpolitik das ganz Zentrale, was sozusagen auch prognostisch klarer zu analysieren und besser in den Griff zu bekommen ist. Und da denken wir, dass auch weiterhin, dass zwei Zinssenkungen im zweiten Halbjahr möglich sein werden. Wahrscheinlich, um nicht zu früh Munition zu verschießen, wird man sich so aufstellen, dass man in jedem der beiden Restquartale noch einmal um 25 Basispunkte die Leitzinsen senken wird. Das ist auch geschuldet der Situation, dass es diese Überhitzungstendenzen am Arbeitsmarkt, die zwischenzeitlich im ersten Halbjahr sicherlich hier und da noch zu beobachten waren, dass es die inzwischen so nicht mehr gibt und dass sozusagen der Arbeitsmarkt zwar immer noch gut läuft, aber eben nicht mehr so stellar, wie das zwischenzeitlich der Fall war. Und insofern hat die US-Notenbank, die ja eben nicht nur wie die EZB einen sehr starken Fokus auf Inflationsvermeidung hat, sondern die eben auch den Arbeitsmarkt unterstützen soll im Rahmen ihrer Möglichkeiten, hat die US-Notenbank hier sicherlich Spielraum, ein bisschen tätig zu werden. Und wenn man uns jetzt mal sozusagen, oder wenn wir uns mal etwas näher die jüngsten Arbeitsmarktdaten anschauen, wo ja Revisionen dazu geführt haben, dass dieser eigentlich erste positive Eindruck dann doch so ein bisschen verschwindet, dann muss man auch sagen, das, was da momentan am Stellenaufbau passiert, und der ist immer noch auf den ersten Blick zumindest sehr dynamisch, das geschieht in erster Linie einerseits bei staatlichen Arbeitgebern und zum anderen eben auch im Gesundheitssystem. Und das ist natürlich sehr zunehmend sehr einseitig. Und insofern ist sicherlich das auch von Jerome Powell jüngst vorgenommene Klassifizierung, dass diese Überhitzungstendenzen, die zwischenzeitlich ein Problem für die Geldpolitik waren, dass die nicht mehr zu beobachten sein werden, die ist sicherlich richtig und der würden wir so voll folgen. Und insofern sehen wir weiterhin Spielraum für zwei Zinssenkungen, was natürlich dann auch für die Kapitalmarktzinsen sozusagen einen leicht dämpfenden Effekt haben sollte. Da sehen wir zum Ende des Jahres dann irgendwie so einen Wert zu in den USA bei den 10-jährigen Treasuries im Bereich von 3,70. Also das ist nicht so weit nach unten, aber ein bisschen nach unten. Und insofern hoffen wir, dass auch da möglichst viele Überraschungen ausbleiben. Und wie gesagt, diese Unsicherheit durch die Präsidentschaftswahlen, die schweben so ein bisschen wie ein Damoklesschwert über den generellen Zinsmärkten. Und das muss man im Auge behalten. Aber das ist halt prognostisch extrem schwer zu erfassen, weil die Politik offenbar ja momentan selbst nicht so ganz genau weiß, was man vorhat. Und dann ist natürlich prognostisch etwas zu prognostizieren, was ein Zufallsprozess mehr oder weniger ist, ist immer schwierig. Ne? Da kann man auch fast würfeln.
Ja, vielleicht machen das die Kandidaten am Ende des Tages ja auch oder die Wähler. Wer weiß das schon so ganz genau, wenn man die aktuellen Geschehnisse da rund um die Präsidentschaftswahl betrachtet, kann man zu dem Eindruck zumindest gelangen, dass das kein geordneter Prozess ist, sondern da eher Würfel eine Rolle spielen. So zumindest der Eindruck dazu. Ja, vielen Dank für deinen Ausblick. Ron, jetzt gucken wir nochmal auch auf die Kapitalmärkte aus deiner Perspektive für den Ausblick. Was hast du uns mitgebracht?
Ja, fangen wir doch mal mit dem Zinsthema an. Und das Zinsthema, die Zinssenkung, die US-Notenbank vornehmen wird in diesem Jahr, hat natürlich auch eine Auswirkung, insbesondere auf die Aktienmärkte. Wir haben im Jahresausblick gesagt, naja, also es gibt durchaus auch günstige Aktien immer noch, obwohl der S&P 500 über 15% gestiegen ist, am aktuellen Rand noch stärker, gibt es dennoch Unternehmen, die einfach unglaublich günstig sind. Das sind aus unserer Sicht eben kleinere, mittlere Werte. Und da werden sich natürlich die Anlegerinnen und Anleger fragen, woran liegt das eigentlich? Es liegt natürlich auch an der Finanzierungsstruktur der kleineren Unternehmen, die eben nicht diesen Zugang zum globalen Finanzmarkt haben, wie zum Beispiel eben die großen Player wie Microsoft, Apple und so weiter, sondern eben häufig über Banken finanziert sind und da häufig eben auch sehr kurzfristig investiert sind. Das heißt also, wenn die Zinsen am kurzen Ende zurückgehen, hat das natürlich sofort auch eine Auswirkung auf die Profitabilität gerade dieser Unternehmen. Wenn wir uns auf die großen Indizes, wenn wir uns die mal vor Augen führen, dann muss man schon sagen, am aktuellen Rand, wenn man es isoliert betrachtet und sagt, naja, das Kurs-Gewinn-Verhältnis des S&P 500 liegt für dieses und nächstes Jahr ungefähr bei 18. Das ist nicht mehr ganz so günstig. Man könnte also sagen, das Filet sozusagen ist schon weg. Aber dennoch muss man auch sagen, das sind Champagne-Problems an der Stelle, weil der Trend is your friend und es läuft einfach weiter. Und es liegt natürlich auch an den großen Werten, die glorreichen Sieben, so hattest du es am Jahresanfang genannt, und die tragen im Grunde genommen den Index weiter. Wenn man dort mal einen Vergleich macht zwischen dem klassischen marktgewichteten, marktkapitalisierungsgewichteten S&P 500 und dem gleichgewichteten S&P 500, sieht das Bild schon ein bisschen anders aus. Die Unternehmen, die drin sind, sind dieselben, sind nur anders gewichtet. Und da sieht man eben, dass die anderen Werte, die 493 Werte eben durchaus auch noch Nachholpotenzial haben. So, also insofern von der Aktienseite würde ich jetzt nicht sagen, dass wir in eine Crashphase reinkommen, ja, was häufig prognostiziert wird von Crash-Propheten, sondern vielleicht so am aktuellen Rand auch in so eine kleine Konsolidierung reinkommen und dann die Möglichkeit haben, auch wieder mal beherzt zuzugreifen. Ehrlicherweise haben wir das auch im Jahresanfang gesagt, dass wir gesagt haben, naja, im Grunde genommen sehen wir den einen oder anderen Rücksetzer, der kam bislang noch nicht. Und das kann durchaus sein im Zuge der US-Wahl, dass wir durchaus auch mal Rücksetzer an den Aktienmärkten sehen. Dann sollte man durchaus zugreifen. Und es lohnt sich genau hinzugucken und auch mal auf die zweiten Bälle zu gehen. Ja, also nicht nur sozusagen den Sturm sich anzugucken, sondern eben auch mal ein bisschen defensiver zu gucken. Da gibt es wirklich das eine oder andere Schnäppchen, was nicht im Fokus der Anlegerinnen und Anleger im Moment war. Das ist die Aktienseite. Wenn wir jetzt uns nochmal die Anleihenseite betrachten, dann gibt es ein ähnliches Bild wie Anfang des Jahres. Da haben wir gesagt, es macht Sinn für Anleger, lang zu investieren oder länger zu investieren. Sagen wir mal in diesem Bereich 5-6 Jahre. Und dort die hohen Coupons sich im Grunde genommen auch zu sichern. Und das macht auf jeden Fall Sinn in einer Portfolio-Konstruktion, dass man eben sowohl Aktien als auch Renten hat. Und damit eben auch ein bisschen Risiko ausgleichen kann. Wenn man jetzt isoliert die Rentenseite eben betrachtet, wir haben das mal so verglichen mit so einer Schnecke. Das Schneckenhaus könnte man sagen, das sind die Coupons, die Renditen letztlich auch, die auf so einer Anleihe drauf sind. Und die Schnecke bewegt sich relativ langsam vorwärts. Das wären so Kurssteigerungen. Und da sagt zu Recht unser Kollege Stefan Keil, naja, eigentlich ist es gar keine Schnecke, sondern Speedy Gonzales, weil am Ende sind die 12 Monats Returns bei den Anleihen, wenn wir jetzt unser Portfolio angucken, ungefähr bei 7%. Das ist auskömmlich und das ist gar nicht so lahm wie eine Schnecke, das vielleicht ist an der Stelle. Also auch positiv für diejenigen Investoren, die etwas defensiver investiert sind.
Ja, vielen Dank auch für deinen Ausblick und ich kann dem nur zustimmen, dass man hier eine ausgewogene Aufstellung sicherlich Sinn macht und auch gerade auf der Anleihenseite, auf der Rentenseite man wirklich auskömmliche Renditen einfahren kann. Das hatten wir auch schon mal am Jahresanfang tatsächlich thematisiert, dass man gerade auch jetzt, wo dann auch die Notenbanken anfangen, die Zinsen zu senken, dann nicht zu lange warten sollte, tatsächlich sich auch Anleihen ins Portfolio aufzunehmen, die eben nicht kurz laufen, sondern tatsächlich etwas längere Laufzeiten haben. Das macht absolut Sinn, weil wenn die Notenbanken einmal anfangen, Zinsen zu senken, dann machen sie das eigentlich auch regelmäßiger. Es bleibt dann nicht bei einer Senkung, sondern es werden dann auch mehr. Und dann hat man sich eben gerade für einen längeren Zeitraum tatsächlich auch dann die Renditen gesichert oder die Zinscoupons gesichert. Das macht absolut Sinn. Und da das ist ja auch unsere Meinung im Portfolio-Management zu sagen, da kann man durchaus zugreifen. Und dann natürlich im Zusammenhang mit dem doch eigentlich ganz moderaten, gut positiven Ausblick für die Aktienseite kann man hier ein gutes Portfolio, glaube ich, zusammenbauen. Um es nochmal ein Stück weit auch zusammenzufassen, den Ausblick und natürlich auch, Tobias, von deiner Seite, das passt genau in dieses Thema hinein. Wir werden vielleicht hier und da ein bisschen Volatilität sehen. Im Moment ist sie sehr, sehr niedrig, aber im Zuge der US-Wahl und der Themen, die damit Zusammenhang stehen, kann es sicherlich nochmal hier und da für Bewegung sorgen. Aber insgesamt sehen wir ganz zuversichtlich in das zweite Halbjahr. Das nehme ich heute von euch beiden eben auch mit. Und damit wollen wir den Podcast für heute auch beenden und schließen. Und ja, bedanke mich fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und freue mich dann auf den nächsten Podcast mit Ihnen.
Investors Talk – Impulse für Ihre Geldanlage ist ein Podcast der NordLB. Wir hoffen, diese Folge hat Ihnen gefallen. Wenn Sie Feedback haben, freuen wir uns über Ihre Nachricht unter vermögensverwaltung-vertrieb@nordlb.de.